Ja, moin und hallo zur 8. Folge des Wingfoil-Podcasts. Wir sind Gordon, Bernd und Sven und betreiben zusammen das Wingfoil-Online-Magazin wingpassion.de. Ja, heute sind wir in Anführungsstrichen endlich mal wieder unter uns. In den letzten Folgen hatten wir immer Gäste. Und heute können wir uns endlich mal wieder mit uns selbst beschäftigen.
Hurra!
Ja, so und
Prost!
Prost! Witzigerweise ist die Jungs, ich bin ja auch wieder aus dem Urlaub zurück, wie man hört, und ich habe das mal für heute wieder ein bisschen in die Hand genommen. Und die Jungs wissen natürlich wieder nicht, worum es geht. Es ist ja nichts Neues. Ja. Aber wir wollen es in der heutigen Folge wollen wir uns ziemlich überschlaufen auf dem Wingfoil-Board beschäftigen.
Haha, ich bin raus.
Ja, warte, es geht noch weiter. Welche Optionen gibt es? Wann macht es Sinn, mit Schlaufen zu fahren? Was sind die Vor- und Nachteile? Wie und wo befestige ich die Schlaufen und so weiter und so weiter. Und mutmaßlich, wenn wir noch gegen Ende noch ein bisschen Zeit haben, weil natürlich Schlaufenposition bzw. Fußposition auf dem Board korreliert auch mit der Position des Foils. So, aber, genau, dann hier auf meinem schlauen Zettel steht nämlich noch was. Und zwar, wir haben ein Gewinnspiel. Und wie ihr ja in den letzten Folgen gehört habt, war Gordon ja in Le Cat beim World Cup und war dann da ganz fleißig, hat natürlich auch Podcasts aufgenommen, aber ist auch mit unserem Buch durch die Reihen der renommierten Fahrer gelaufen und hat fleißig Unterschriften gesammelt. Gordon, wie viele Unterschriften sind in dem Buch?
Du, ich hab's nicht gezählt. Hätte ich nochmal machen können. Schreiben wir in den Beitrag mit rein, wie viele drin sind. Es gibt auch ein Foto von den Unterschriften in dem Buch, in unserem Beitrag zum Podcast. Und jetzt kommt's, Sven, was machen wir mit dem Buch?
Genau, wir wollen das verlosen. So, und die Bedingungen sind so, ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast@wingpassion.de, kommt natürlich auch wie immer unten in die Shownotes, mit einem Vorschlag, über was für Themen wir uns denn mal im Podcast beschäftigen sollen. Und all diejenigen, die Themenvorschläge senden, unter denen losen wir denn aus, wer das Buch gewinnt denn, genau. So, aber zuerst wollen wir uns jetzt mal darüber unterhalten, was denn in der letzten Zeit so alles passiert ist, weil ich war ja im Urlaub und so weiter und wir haben ja schon lange nicht mehr geschnackt. Genau, wir waren ja, jetzt ist es glaube ich schon anderthalb Wochen her, ich gucke hier nochmal kurz nach, das war am 28. April, das war am Freitag, waren wir auf einer Veranstaltung in Kiel, auf einem Informationsabend über den geplanten Nationalpark Ostsee. Und zwar hat der Gründer der Petition gegen ein Kite-, Windsurf-, Sub- und Wellenreitverbot im geplanten Nationalpark Ostsee Björn Brüggemann zu diesem Abend geladen und dort einmal groß und breit darüber informiert, was uns denn so vorsteht. Dann gab es auch noch einen anderen Redner, der von dem Nationalpark Nordsee berichtet hat. Dazu gibt es auch das wurde auch per Livestream übertragen und diesen Livestream gibt es mittlerweile auch bei YouTube. Also da kann sich jeder nochmal informieren. Sucht mir den nochmal raus und der kommt dann auch unten in die Shownotes. Was bei diesem Abend rausgekommen ist, ist, dass man es wohl, so genau kann ich es nicht mehr erklären, also beziehungsweise ist auch ein bisschen rechtlich komplizierte Materie, aber wie gesagt, das ist in diesem Livestream nochmal drin. Letztendlich sieht es wohl so aus, dass man, wenn man gegen ein Verbot, also ein Surfverbot noch ist das Verbot ja nicht da, es ist ja alles noch in der Schwebe. Man geht davon aus, dass es kommen wird und wenn man dies verhindern möchte, muss man wohl tatsächlich gegen einen Nationalpark sein. Sag mal so, also ich habe das jetzt, meine subjektive Wahrnehmung an diesem Abend, als das denn raus war, dass man gegen einen Nationalpark sein muss, waren gefühlt, die Hälfte war so, was? Und die andere Hälfte, ja, okay, gut, gehen wir mit. Wir haben an dem Abend, wurde auch diskutiert, in einigen WhatsApp-Gruppen wurde da auch drüber diskutiert und möchte diese Diskussion jetzt hier im Podcast gar nicht weiter anheizen. Wir werden auf jeden Fall weiter auf wingpassion.de euch über den neuesten Informationen auf dem Laufenden halten und die Interessierten können sich ja dieses Video von dem Livestream angucken. Also das ist, was ich da jetzt zu sagen möchte. Wollt ihr noch was dazu sagen oder eigentlich ist da alles mit gesagt, oder?
Ja, wir werden, natürlich gibt es jetzt ordentlich Diskussionen zu diesem Thema und jeder hat da seine eigene Meinung. Ne? Jetzt erstmal grundsätzlich als Wassersportler gegen einen Naturpark zu sein, fühlt sich jetzt erstmal komisch an. Aber das hat alles, das ist aus Erfahrung heraus, wie es bei der Nordsee abgegangen ist, ist es wohl der erste richtige Schritt, um dann hinterher Korridore für kleine Naturschutzgebiete zu schaffen, aber nicht generell zu sagen, wir schließen jetzt die ganze Ostsee ab. Und wir sollten als Wing Passion werden wir neutral einfach darüber berichten, was da jetzt passiert im Laufe der nächsten Monate, vielleicht Jahre, wer weiß, wie lange das dauert. Genau, wir werden einfach darüber berichten, was dort jetzt passiert. Und dabei soll es dann auch bleiben.
Genau. So, dann jetzt möchte ich nochmal, ihr habt ja im letzten Podcast, den habe ich mir natürlich auch angehört auf der Rückreise, den ihr mit Malte von Wingfreund Fehmarn geführt habt, über diese Downwind-Diskussion, ne? Da möchte ich jetzt auch nochmal meinen Senf dazugeben.
Klatsch.
Klatsch, nee. Ihr beide seid ja total heiß.
Wir haben uns Mühe gegeben, Sven. Jetzt schimpf nicht mit uns.
Wieso? Nein. Es geht nicht.
Der Podcast rankt bei den Beiträgen auf Wing Passion unter den Top 10.
Ja. Jetzt geht, genau. Ja, es geht nicht um den Podcast.
Ach so, okay.
Also das habt ihr fein gemacht. Da bin ich ganz, ganz zufrieden. Gut. Es geht mir um die langen Bretter. Darum geht's mir. Und da möchte ich nämlich nicht mitgehen. Also, beziehungsweise ich, weil, wie ihr ja wisst, habe ich ja jetzt mir auch quasi, fahre ich ja privat jetzt ein noch kürzeres Board als vorher. Das ist jetzt nämlich nur noch 4.1. Und das ist also noch kleiner. Und wenn ich jetzt dann zurück wieder auf mein altes Board gehe, das ist 4.8, kommt mir das vor wie ein Riesendampfer. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich mit einem 7 Fuß Downwind Board Leichtwind Wingfoilen gehen soll, das ist nicht meins.
Ja, das spricht ja wieder dafür, was für unglaublich unterschiedliche und viele Facetten sich jetzt bei diesem Sport entwickeln. Das kann ja jeder für sich selber herausfinden. Ich finde das ganz attraktiv und auch einleuchtend, mit einem langen, schmalen Brett bei ganz wenig Wind schon loszuwingen oder auch Wellen zu foilen und anzupaddeln. Jetzt mit so einem Stand-Up-Paddleboard. Ich finde es einfach.
Ja, Wellen foilen, da bin ich wieder. Das kann ich noch nachvollziehen, aber...
Wingfoilen würdest du damit nicht.
Nee.
Ja, aber ich glaube, dass das Wingfoilen mit dem langen Brett ein Weg ist, das zu lernen. Also Stand-Up-Paddeln kann man schon oder lernt man. Mit dem Wingfoil kann man das Feeling für dieses schmale Brett entwickeln und dann irgendwann versuchst du noch mit dem Paddel in kleinen Wellen.
Genau.
Ja. Das ist der Weg, ja. Naja, wir werden das verfolgen. Vielleicht, ich lasse mich mal drauf ein. Aber wie gesagt, das Faszinierende finde ich ja beim Wingfoilen, um das Thema noch kurz zu Ende zu bringen, ist, dass du ja eh schon bei so also echt wenig Wind loslegen kannst und dann so ein Mini-Brettchen unter den Füßen hast und dann da ja auch schon mit springen kannst, wenn man denn Schlaufen auf dem Brett hat. Aber da kommen wir nachher dann zu. Ja, also für mich wäre es in Anführungsstrichen wieder ein Schritt zurück. So, wenn ich da mit jetzt Wingfoilen gehen würde, so. Weißt du, was ich meine?
Ja, es passt auch nicht für Freestyle, ne? Also, ist klar, ne? Das beißt sich so ein bisschen. Das ist eher was, wenn du cruisen und kleine Wellen abreiten willst und eben bei wenig Wind trotzdem loskommen willst, ohne diese ganze Pumpanstrengung in dem Maße zu haben, ne? Oder beziehungsweise einen großen Wing nehmen zu müssen, weil du hier eben durch die Länge des Boards eben einen kleineren Wing auch nehmen kannst und kommst trotzdem aufs Voll.
Ne? Ja, klar. So, und so, ich ne? sehe ich aber auch tatsächlich die Chance für die Jungs und Mädels, die an Spots wohnen, wo jetzt nicht so viel Wind ist wie hier, ne? Also ich meine, wir sind hier oben natürlich schon verwöhnt, aber wenn ich sage, da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, 2 Windstärken und dann kann ich da schon mit loslegen, klar, ist das attraktiv so, ne? Naja, gut. Aber da habt ihr ja lang und breit mit Malte drüber diskutiert. Genau. Ich gucke hier nochmal auf meinen Zettel.
Also vielleicht sollte ich da nochmal ergänzen. Malte hat mich hinterher nochmal angerufen und sagte, Mensch, haben wir eigentlich gesagt, dass das die Königsdisziplin ist, dass das alles nicht so einfach ist und man einen langen Weg gehen muss, auch wenn man es schon das Ringen schon gut beherrscht. Selbst dann ist es ein langer Weg, bis man das wirklich beherrscht. Also mit dem Paddel und diesem relativ schmalen Board, was dann ja in der Regel auch schon eher unter 100 Liter hat, ne, dann eben in der Welle erfolgreich zu sein.
Ja, also ja, das ist schon, also
das nochmal angemerkt, ne?
Als neutraler, also als neutraler Podcast-Hörer ist das schon rübergekommen. Ich habe es mir ja angehört, wie gesagt, ja, auf dem Rückweg vom Urlaub. Also das, ich glaube, das ist angekommen. Genau, Urlaub. Ich kann ja mal kurz berichten. Ich war ja auf Sardinien und muss hier wieder gestehen, ich bin wieder untreu geworden. Und zwar, ich musste doch wieder Windsurfen gehen. Ja, ich weiß. Aber es war auch ein Spot, wo, also da war Riff überall und da hätte man keine Chance gehabt, Wingfoilen zu gehen. Aber nichtsdestotrotz war ich auch Wingfoilen. So ist es nicht. Also ich, Sardinien, da kommt ja der Mistral an. Und da gibt's, ja, meistens, wenn der denn durchschlägt, gibt's eigentlich nur an und aus. Also ein richtig doll so. Der erste Tag, wo der Wind war, sind wir extra irgendwo, also wenn man im ganzen Norden, da wo Porto Polo ist, da ist der Mistral dann immer am allerdollsten und da hakt es dann richtig rein. Und in den meisten Fällen oder oft ist es so, dass je weiter westlicher man geht, nimmt der Wind so ein bisschen ab. Manchmal gibt es aber auch diese Lagen, dass sich dieses ganze Mistral-Gebiet auch weit über den Westen hinlegt bis zur Sinus-Halbinsel, das ist an der Westküste von Sardinien und das war jetzt auch der Fall. Also wir sind extra nochmal zum anderen Spot gefahren, in der Hoffnung, dass meine Große da auch aufs Wasser kann, hat sie dann auch ganz tapfer gemacht. Ein 3-4er ist einmal raus und zurück und hat gesagt, geht gar nicht. So, dann bin ich mit dem 3-4er raus und habe gesagt, ja, das stimmt. Ich hatte da schon meine Mühe mit dem 3-4er. Genau. Und dann gab es nochmal am nächsten Tag nochmal eine Leichtwind-Session. Das war super schön mit Sonnenschein und türkisem Wasser. Und der große Vorteil eigentlich auf Sardinien ist, dass es immer sofort tief wird. Es sei denn natürlich, man ist an irgendwelchen Riffspots. Also man musste da an diesem Spot gar nicht lange gehen. Tatsächlich irgendwie 2 Meter. Und da war es sofort tief genug und man konnte los cruisen. Und dann gab es irgendwie nochmal einen Leichtwind-Tag, da habe ich aber das Zeitfenster irgendwie verpasst. Da ist jemand anders aus meiner Familie, der mit dem 5er konnte da auch irgendwie ganz alleine in einer Bucht hin und her cruisen. Aber eigentlich habe ich auch noch vor, da einen kleinen Reisebericht drüber zu schreiben. Ja, und ansonsten war es halt Windsurfen und Wellenreiten. Genau. Und im Urlaub, ich war nämlich vorher im Surfshop und ich hatte einen Gutschein und wollte den einlösen, habe ich auch gemacht und dachte mir, geil, ich kaufe mir neue Ohrstöpsel. Ich habe ja nochmal einen Bericht geschrieben über diese Ohrstöpsel-Problematik, weil ich ja eigentlich genau das gleiche habe wie Bernd, nur ich habe früher angefangen, Ohrstöpsel zu tragen, also wegen des Surfer-Ears und war ja tatsächlich auch, hatte immer Surfer Ears Ohrstöpsel. So, möchte hier nochmal betonen, ich kriege da kein Geld für und so weiter. Ich habe die selber bezahlt und es geht hier mir nur einmal noch um diesen Erfahrungsbericht. So, und jetzt war ich in diesem Surfshop und die hatten aber nicht diese Surfer Ears Ohrstöpsel. Und da wurde mir was anderes präsentiert, was auch so ähnlich quasi aussah, war sogar ein bisschen günstiger. Und da wurde gesagt, die wären eigentlich genauso gut. Also jemand anders, der die schon hatte, hat gesagt, die wären irgendwie genauso gut. Das stimmt aber nicht.
Du, ich glaube, die heißen Surf-Ears, ne? Surf-Ears.
Surf-Ears, ja, so heißen, ne? Die. Genau, genau, ja. Diese blauen und rot sind die, ne? Wie deine, ja, genau, jetzt heißen, weiß ich gar nicht. Ich will jetzt aber auch hier nicht irgendeine Firma runtermachen oder so. Das hat aber nicht funktioniert. Also diese Surf-Ears, die sind mir noch nie rausgefallen. Ich war damit Wellenreiten, ich war damit Wind, Surfen, ich wurde damit gewaschen und sonst irgendwas. Die sind immer drin geblieben. So, und diese Dinge habe ich jetzt benutzt und die sind nicht drin geblieben. So, das war super nervig. Aber das liegt auch daran, dass diese Haken, die du hast, die du quasi in deiner Ohrmuschel nochmal verhakst, die sind ründlicher und weicher. Und dadurch hat das nicht funktioniert. Also so von, ne, dass du dir reingestopft hast und konntest alles hören und so weiter. Aber ja, das hat halt nicht funktioniert, dass die im Ohr geblieben sind. Also ja, kann ich meinen Erfahrungsbericht nochmal in der Art und Weise bestärken, dass diese Surf-Ears tatsächlich einfach ja bis jetzt die besten Ohrstöpsel sind, die ich bis jetzt hatte. Also mich kann da gerne jemand eines Besseren belehren. Also ich bin da ja auch offen, aber ich werde wohl nicht umhinkommen, mir denn jetzt doch wieder diese Surf-Ears zu kaufen.
Na, da bin ich ja froh, dass ich mir nach meiner Ohrenoperation genau die gekauft habe.
Ja, habe ich dir ja auch empfohlen.
Ah.
Ja,
genau. Und ich kann es bestätigen. Ich war unterwegs und habe auch keine bekommen und habe mir dann bei einem großen Sportartikel-Discount auch welche gekauft, die so ähnlich aussahen. Hm. Ziemlich durchsichtig waren die genau genommen. Und das war genau das Gleiche. Ich habe die auch ganz schnell verloren, die sind immer rausgerutscht und irgendwann waren sie dann ganz verschwunden.
Ja, die hatten jetzt zum Glück noch so ein Gummibänzel drum, ne, was du dir dann so um Hals machst. Also verloren waren sie denn nicht, aber es ist irgendwie
nicht gut.
Ja, es ist nicht gut. So, genau. Und dann waren wir ja alle zusammen, also nur als Zuschauer, letztes Wochenende beim Pumpvolk-Contest in Kalifornien. So.
Ja.
Ja, das war.
Haben wir auch berichtet.
Stimmt, auch wir haben Bericht, genau einen Bericht, haben wir auch, packen wir natürlich auch unten hinein. Ich, genau, das war jetzt das zweite Mal, dass der stattgefunden hat. Achso, kurze, wir waren jetzt nicht Kalifornien, USA, sondern Kalifornien, Ostsee. Hier gibt's auch Kalifornien, es liegt direkt neben Brasilien, man kennt das.
Genau, und diese Events, die wir jetzt so nach und nach besuchen, für die haben wir auch extra eine Kategorie geschaffen bei uns im Magazin, ne, auf der Seite. Da findet man jetzt unter dem Reiter Magazin findet man jetzt auch den Punkt Events und da kann man sich sowas auch nochmal angucken. Da gibt's dann meistens auch immer schöne Bilderchen zu und Videos und so weiter.
Genau. Ja, aber im Vergleich zu letzten Jahr war da dieses Jahr viel mehr los. Und ja,
doppelt so viel.
Ich glaube sogar mehr. Würde fast sogar sagen dreifach. Also man muss dazu sagen, die Pumpvoll-Szene wächst.
Ja, und die Pumpvoll-Szene ist maximal 15 Jahre alt.
Ach so. Ja.
Also ja. Es waren 22 Teilnehmer. Ne? Das ist, finde ich, für so eine kleine Veranstaltung, die ja auch jetzt nirgendwo groß publik gemacht wurde. Ne? Also so ein bisschen über Insta und so, aber und ja auch sehr regional orientiert ist. Ne? Also das,
aber wo, genau.
Eine ordentliche Menge, finde ich.
Und was man noch anmerken darf, dass sich auch mittlerweile ja einen Verein gegründet hat, nämlich wie heißt Pumpvollverband, so war der Name, glaube ich, ne? Guck nochmal, der Webseite. Du hast das ja da reingeschrieben, ne, Gordon?
Ja, habe ich.
Das war doch Pumpvollverband e.V., ne?
Pumpvollingverband Deutschland e.V., genau.
Genau.
Ne, der Link ist auch in dem Beitrag, also wer da Mitglied mehr werden möchte oder unterstützen möchte, kann da gerne beitreten. Das ist noch alles ganz frisch. Genau.
Ach, aber da genau, findet man, wenn man bei Google sucht, kommt gleich
Gleichgesinnten aus.
Wenn man bei Google sucht, kommt gleich Wing Passion, die deutsche, ach nee, das ist was anderes, das ist die deutsche Wingfoil-Vereinigung. Entschuldigung, das habe ich verwechselt. Okay.
Also es ist in dem Beitrag zum unserem Bericht, ne, zweites Pumpvoll-Event in Kalifornien, da findet man auch den Link.
Ne? Genau. Ich habe mir auch mal überlegt, ich muss ja auch wieder ein bisschen ins Pumpvollen reinkommen, wie ich gestern gemerkt habe. Also ich habe das ja länger schon nicht mehr gemacht, aber ich werde jetzt wieder üben und dann werde ich mal anfragen, ob ich da mal einfach zugucken kann oder ob wir da vielleicht mal einen kleinen Bericht oder sowas drüber machen können. Das wäre... Ich würde das mal ganz, ganz cool finden.
Ja, die trainieren regelmäßig, ne? Die treffen sich einigermaßen.
Ja, es gibt auch tatsächlich, jetzt mache ich mal Werbung hier, das gibt tatsächlich eine Seite, die heißt surfingcalifornien.de. Das sind die Jungs von der, und die haben da halt eine Seite für Hydrofoil und Pumpfoil und geben dort auch Kurse an.
Ja. Und in der Heikendorfer Bucht. Ich glaube, Mittwochs ist Training in der Heikendorfer Bucht und am Samstag oder so oder Freitag ist in Kalifornien, ne? Also ich hatte mir die Seite mal angeguckt. Natürlich jetzt wieder schön spontan irgendwie einfach drauf loslabern und total unvorbereitet sein. Ah, hier, da habe ich's doch. Jetzt. Und wo ist das Training? Trainingszeiten. Warte, ich jetzt aber. Ja, hakt ja alles so ein bisschen. Ja, genau.
Auf jeden Fall.
Samstag ist es immer. Und was, genau das wollte ich nämlich nochmal sagen, auf dem Rückweg von meiner Arbeit. Ich muss ja, mach ja noch was anderes als Wing Passion. Wie gesagt, Gordon zahlt ja relativ wenig. Also. Nein, es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Wir geben uns einfach selber sehr wenig Gehalt. Spaß beiseite. Genau, da sehe ich die immer nämlich. Oder wenn die mittwochs da trainieren und ich um die Uhrzeit vorbeikomme, dann kann man das immer beobachten, wie sie da mit ihren selbstgebauten Plattformen im Wasser stehen.
Wenn unser eins von der Arbeit kommt, so, was ist jetzt schief? Was läuft jetzt schief an dieser Geschichte?
Ja, nee, weiß ich auch nicht. Ja,
nee, die machen das schon richtig. Aber was ich vielleicht nochmal erwähnen möchte, ist, was ich besonders beeindruckend fand, dass dort eine riesige Variantenvielfalt an Material zu sehen war. Ne? Mhm. Also ganz viele selbstgebaute Boards. Und wenn man jetzt denkt, naja, das geht halt nur mit diesen High-End Access Foils und so, dann wurde man dort schon eines Besseren belehrt. Also die hat man natürlich auch gesehen, aber eben auch ganz viele normale Boards und auch Foils. Ne? Also das fand ich beeindruckend. Und
Was ich auch ganz lustig fand, ist, wie sie diesen Contest-Format gestaltet haben. Ne? Also die hatten zwei quasi Starttische da aufgebaut und dann ging es halt ums K.O.-System. Da war eine Boje ausgelegt und dann musste man am Strand, also um die Boje rum und dann Richtung Strand und da war eine Klingel, die man dann klingeln musste. Das war echt witzig zu beobachten, weil manche oder ich sag mal so oft, weil die natürlich nervös waren und so weiter, ja, sind die Starter auch einfach zeitgleich reingefallen. Manche habe ich sogar gesehen, die haben sich umgefahren. War auch lustig. Und also ich finde das Contest-Format ganz gut. Ich glaube, dann gab es doch Freestyle und quasi Long Distance, ne? Oder halt wer am längsten da durch die Gegend pumpen konnte.
Gab es nicht noch einen Massenstart?
Stimmt, ja, da weiß ich gar nicht.
Doch, ganz am Ende, da waren wir aber nicht mehr dabei, glaube ich.
Ja, das war aber, meine ich, ja, stimmt, wer am längsten konnte, das war nur so for fun, genau, ja, so
ja.
Alle gleichzeitig los und wer am längsten
bleibt, ne? War sowieso sehr, ich fand das recht familiär gestaltet und es ging ja eigentlich nur um Spaß, so, ne?
Genau.
Fand ich super. So, was habe ich hier? GoPro weg, Bernd, habe ich hier noch auf meinem Zettel stehen.
Ja, dann kommen wir zum Helmthema, ne? Bevor wir zu den Schlaufen kommen, kommen wir nochmal zum Helmthema.
Habe ich die Abmahnung schon geschrieben?
Nö, die Abmahnung nicht. Wir diskutieren, wir wissen noch nicht so genau, wer eigentlich schuld an der ganzen Sache. Also das, Sven und ich waren am Auguck draußen und hatten eine Fotosession und auch mit Bestandteil der Fotosession war, Bernd schraubt sich eine GoPro an Helm am Kopf, ne, eine schöne GoPro 360 und macht so, wir machen so Verfolgungsfahrten hintereinander her. Einmal hinter dem Fahrer her oder und so weiter oder ich hinter dem Fahrer her oder Sven hinter mir her. Und ich hatte da ein neues Foil unter Bord, hatte ich zum Testen und war dann irgendwie noch nicht so ganz, noch nicht ganz auf der Höhe mit dem Foil, bin Switchfoot irgendwie ziemlich Höhe gelaufen und verkantete das Foil und fall hin bei voller Naht, das macht Knack und dann darauf hinter mir nochmal Knack. Und ich hatte gar nicht bemerkt, dass Sven ungefähr einen Meter hinter mir war bei voller Fahrt und ist mir natürlich voll reingerasselt. Und ich kriege den Schlag auf den Helm, kam dann wieder, Sven sagte, ist alles in Ordnung, als er so im Wasser wieder zu mir kam, ja, ist alles in Ordnung, aber die GoPro auf dem Helm war weg.
Also die GoPro war mir in dem Moment auch erstmal scheißegal, weil ich nur gedacht habe, Alter, weil das war nicht lustig so, ne? Und dazu muss man sagen, gefühlt haben wir das ja schon 1000 Mal gemacht, jetzt hintereinander herfahren und so Quatsch und so Aufnahmen. Aber ich habe echt Angst um Bernd gehabt, weil er hatte jetzt zum Glück einen Helm auf. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich nicht, weil ich den immer vergesse oder einfach noch jetzt nicht wieder den passenden gefunden habe. So, das muss ich aber ganz dringend ändern. Aber wenn Bernd irgendwie zur Seite geguckt hätte oder so oder es voll dann echt ins Gesicht gekriegt, dann wäre die ganze Geschichte echt anders ausgegangen. So, ne? Also ich war heilfroh, dass mein Wingman einfach ja noch heile war. Also das, also mir hat das echt einen riesen Schrecken eingejagt.
Ja, hell macht Sinn.
Ja. Und wenn man von jemand anders umgefahren wird.
Ich verweise mal auf unser Buch, ne? Seite 58 oder so. Helmpflicht.
Helmpflicht.
Ja, ich weiß. Mache ich ja auch.
Ja, genau. Gerade wenn man solche Sachen macht oder wenn viel los ist auf dem Wasser. Manchmal ist man ja nicht selber schuld an so einer Geschichte, sondern andere machen Fehler, ne? Das ist wie beim Motorradfahren. Das ist hier ein Actionsport und ein Extremsport, den wir hier betreiben. Und wir haben immer eigentlich sollten immer Helme tragen dabei.
Kennt ihr das eine Video aus dem Netz, wo auch das mit zwei Wingfoiler und der eine macht gerade eine Heise.
Ja, ohne zu gucken.
Genau, ohne zu gucken und der andere springt aber gerade
so. In ihn rein.
In ihn rein, da. Das, genau, der kommt gerade aus der Heise, will quasi gerade dicht nehmen und dann, bong, gibt's schon zum Glück auch das Foil an Helm.
Aber von, ja, auch von oben.
Von oben, ja.
Aua. Aua.
So, aber Aua. Zum Springen braucht man?
Schlaufen. So, ich bin noch nicht ganz Schlaufen. Fertig.
Ach so, ich dachte, wollte jetzt eine Überleitung machen. Das wäre jetzt die perfekte Überleitung gewesen. Ja. Ich möchte
eine Anmerkung machen. Ich habe nämlich das. Ich habe das Erlebnis zum Anlass genommen und mal schon vorbereitet und der kommt demnächst ein Helmtest für Wingen. Also welche Helme sind gut geeignet oder besser geeignet als vielleicht andere für das Wingen, weil wir ja irgendwie doch ein bisschen hier und da zumindest andere Anforderungen haben als anderer Wassersport und ein Kriterium ist ja eben auch, das Ding soll irgendwie bequem sein und möglichst gar nicht stören oder irgendwie sich am besten gar nicht bemerkbar machen, wenn man damit fährt. Ne? Deswegen hat Sven ja auch keinen aufgehabt, unter anderem. Ne?
Nee, weil mir der Helm bis jetzt, alle Helme, die ich aufhatte, die sind mir quasi immer ins Gesicht reingerutscht. Hm. Ja, dass ich die Beispiel, irgendwann immer wieder auch, hochschieben musste.
Ja, dann gibt da Helme, wo man die Größen, es gibt generell drei verschiedene Größen bei den meisten Herstellern und die guten Hersteller, die haben noch mal ein Rädchen zum Drehen, um dann nochmal das Innenleben des Helms weiter oder enger zu stellen.
Genau.
Und zum das Beispiel.
Wegen der Haube, die man nämlich im Winter aufhat.
Richtig.
Genau. Weil das ist nämlich, wenn du kein so ein Rädchen hast, ist das ein bisschen schwierig. So, mit oder ohne Haube. Aber,
ja.
Oder du brauchst zwei Helme.
Oder zwei.
Ja. Aber so ein Helm an sich ist ja auch nicht immer kostengünstig, ne?
Richtig.
Naja, gut, kann man sich überlegen, ne, wenn man schon so viel Geld für ein Foil ausgibt, ob denn vielleicht der geringe Prozentanteil, was so ein Helm kostet, einem vielleicht das nicht doch wert ist.
Aber, ach, da fällt mir auch gerade auf. Das ist ja unter, bei uns auf unserem, auf bywingpassion.de gibt es ja auch ein paar tolle Marken, die bei uns so Werbebanner geschaltet haben, ne? Und da gibt es unter anderem jetzt auch einen Helmhersteller.
Ja.
Also wer jetzt gerade vom Rechner sitzt, der geht einfach mal auf die Wingpassion-Seite, guckt mal rechts bei den schönen Werbebannern, da findet er was, da kann man sich dann mal schon mal informieren.
Ja.
Das war so eine Art Werbejingle.
Ja. Das war jetzt Werbung. Bernd hat Werbung
gemacht. Nein, wir machen keine Werbung.
Doch, auf der Website, ja.
Auf der Website machen wir Werbung, ja.
Ja.
Weil wir müssen das ja auch ein bisschen refinanzieren. Wir hatten tatsächlich mal eine Zuschauerfrage, haben wir per E-Mail gekriegt. Also da, wo ihr jetzt, also ihr lieben Zuhörer, werdet ja demnächst auch E-Mails dahin schicken, weil ihr ja dieses Buch gewinnen wollt. Möchte ich nur noch mal dran erinnern. Und zwar wollte jemand wissen, wie denn die Tests ablaufen und woher wir denn das Material bekommen. Also ich spreche einfach mal für mich. Ja, das Material kriegen wir natürlich von den Herstellern. So, und dann läuft das eigentlich so ab, dass wir dieses Material, wenn es jetzt irgendwie zum Beispiel ein Wing ist, der wird ja quasi immer im im Alltag mitgeschleppt. Also natürlich jetzt nicht mit zur Arbeit, sondern wenn es aufs Wasser geht, kommt dieser Wing einfach immer mit. So. Also wenn es jetzt ein Fünfer ist, kommt jetzt quasi der Testfünfer immer mit und mein Privatfünfer bleibt dann so lange zu Hause. Ja, wird dann irgendwie durchgetestet die ganze Zeit. Meistens ja, fährt einer das Ding denn und zwischendurch reichen wir den nochmal ein bisschen weiter hier, fahr du den mal und dann gibt es nochmal eine Rückmeldung, diskutieren wir nochmal ein bisschen drüber und ja, dann wird der Testbericht geschrieben. So laufen Tests eigentlich ab. Also letztendlich einer hat das Ding in Dauerbenutzung und die anderen beiden ja, fahren den auch mal zwischendurch und geben nochmal so ein kleines Feedback. So. Oder? So läuft das doch, oder nicht?
Ja, so läuft das. Auch mal ab und zu trifft man auch mal jemand anderen am Strand, dem man das Ding mal in die Hand drückt. Ne? Also wir geben die auch mal weiter.
Ja, genau.
Auch noch an Dritte sozusagen. Ne? Also das, ja. Das machen wir schon. Manche Fragen auch, oftmals sind das ja auch Prototypen, die ja. man noch gar nicht zu kaufen, die man noch gar nicht kaufen kann und dann ne, der ein oder andere ja,
oder
ist dann
halt
schon
ganz sehr, neue, ne?
Oder ganz neue, die man, die ne, vielleicht genau, wo dann Leute am Strand sagen, Mensch, wie ist denn der? Und dann hier, du, nimm das Ding mal, flieg doch mal eine Viertelstunde damit und erzähl uns mal, was du davon hältst.
Genau, und ich mache das auch immer so. Ich lese vorher gar nichts über diesen Wing, nichts. Ich benutze den und fahre den dann. Und wenn ich quasi meine Eindrücke gesammelt habe, mache ich mir eh schon immer denn da ja, schon so Vornotizen. Dann gucke ich mir mal auf der Website an von dem Hersteller, denn wofür er denn gemacht wird. Schreibe ich dann meistens auch oben immer in die Einleitung an. So, und dann anhand dessen kann man das dann immer ganz gut beurteilen. Ja. So, ja. Dann bin ich guck mal hier auf die Uhr. Oh, noch liegen also wir ganz gut in der Zeit. Ja?
Genau. Anmerkung, ne, ich finde das auch total wichtig, dass man, also das, was du ja sagst, ne, dass wir das relativ über einen relativ langen Zeitraum immer tun. Ja, also ich bin ja sowieso der langsamste von uns, was Adaption und Lernen angeht. Ich merke das auch, wenn ich neues Material habe. Ich brauche erstmal eine Zeit. Ne? Man muss sich erstmal reingewöhnen und wir hatten auch schon Situationen, dass dann erstmal irgendwie dachte, so, was ist das denn für ein Kram hier? Ne? Das funktioniert ja gar nicht und so. Und dann, wenn man eben sich ein paar Mal dann dem gestellt hat, dann plötzlich hat es auch mal Klick gemacht. Ne? Also wir hatten auch schon Fälle, wo es gar nicht gut war, durchgängig. Aber ich finde, das ist immer so ganz wichtig, dass man dem dann durchaus auch mehrere Chancen gibt über einen längeren Zeitraum. Und um es eben wirklich dann so auch zu erfassen, ne? Weil manchmal liegt es genau. auch an einem selbst oder schlechter Tag oder blöde Bedingungen aus irgendwelchen Gründen oder sonst ja. was, ne?
Ja, genau. Und nochmal zu Bedingungen. Bernd und ich waren ja jetzt am Wochenende. Am Freitag war ja der richtig krasse Sturm, wo ja, es war unwingbar. Und dann am Samstag ja, war noch ordentlich Welle übrig, der Wind war weniger und die Ostsee war noch echt aufgewühlt, also noch gut im Gange. Und wir waren da an einem Spot, wo es weiter draußen noch so eine Sandbank gibt. Und zwischen Sandbank und Strand hatte sich ja so Algen und alles Mögliche, was halt durch den Sturm am Vortag so lose gerüttelt wurde, sage ich mal, gesammelt. Und das hat man tierisch am Foil gemerkt. Es ging sogar so weit, dass Leute, die eigentlich echt gut Wing folgen können, dazu kommen dann natürlich noch, dass dann Wind von rechts kam. Also für alle Leute, die normalerweise Regular fahren, also Regular heißt linker Fuß vorne, ist das dann auch noch die Keksseite, also die nicht so gute Seite. Und ja, dass echt ja, gute Wing Foiler an dem Tag einfach nicht rausgekommen sind. Und auch wenn man draußen war, fand ich auch echt anstrengend, weil du die ganze Zeit auf der Hut sein musstest, weil das Wasser so kampflich war und in Bewegung und ja, also genau, wenn man da an dem Tag jetzt gesagt hätte, so in dieser Session teste ich jetzt irgendwas, da wär nichts gut bei weggekommen, weil du einfach, ja.
Ja, ja, also ich habe das da probiert an dem besagten Freitag, an dem du sagst, das war unwingbar, war ich natürlich Wing. Ja. Allerdings nicht auf der Ostsee, sondern ich bin auf dem Sylender See ausgewichen. Aber selbst da waren in Böen 10 Windstärken. Und das war selbst mit einem 2-4er Wing nicht testbar.
Nein.
Es war Überlebenskampf.
Ja, das war, ich war Windsurfen mit einem 3-3er See.
Naja, wir lassen ja nichts unversucht.
Nein. Also, ja, ist egal. Alle, die Windsurfen, wissen, was es ein 3-3er-Segel ist. Und ich hatte richtig Druck in 3-3er-Segel.
Ja.
So, okay.
Auch da helfen Schlaufen.
Auch da helfen definitiv Schlaufen, genau. Da sind wir doch jetzt
Schlaufen. Endlich beim Thema. Wir wollten ja über Schlaufen reden, genau.
So,
ja,
als allererstes einleitend, wenn man jetzt auf der Wing Passion Seite ist, gibt es oben rechts ein Suchfeld. Und wenn man dort etwas sucht, zum Beispiel jetzt Schlaufen eintippt, dann findet man tatsächlich auch Beiträge zum Thema Schlaufen. Ne? Wie positioniere ich Fußschlaufen auf meinem Board? Schlaufen wohin? Oder besser ganz ohne? Sowas kann man dann da auch direkt nochmal nachlesen, falls jetzt dieser Podcast jetzt noch nicht alle Fragen geklärt haben sollte.
Genau. Naja, da kommen wir ja noch dazu.
Ja, nämlich genau.
Witzigerweise fahren wir alle ja ein unterschiedliches Schlaufen-Setup. So. Ja. Bernd fährt zum Beispiel ohne, Gordon fährt in Labue-Style, haben wir das mal genannt. Also das heißt, er hat nur vorne Schlaufen und ich fahre überall Schlaufen. Und genau, das sind die drei Möglichkeiten, die es gibt. Und ergänzenderweise muss man dann auch zu sagen, es gibt auch Leute, die fahren vorne eine Schlaufe und hinten eine Schlaufe. Das heißt, die fahren eigentlich ja immer denn mit in ihrer Lieblingsposition.
Ja, die gibt es aber auch mit nur einer Schlaufe in Labue-Style. Hochpunkt 2, so wie ich das gemacht habe, bevor ich mir in dieser Schlaufe den Fuß gebrochen habe. So,
genau, so jetzt genau, genau, deswegen wollte ich dich jetzt fragen, warum fährst du jetzt mit gar keinen Schlaufen mehr?
Ja, weil ich hatte immer eine Schlaufe vorne. Und zwar ist das entstanden, als ich angefangen habe mit dem Wingfoilen, hatte ich immer das Problem, das kennt ihr alle, dass ich nicht genau wusste, wohin mit meinem vorderen Fuß. Es gibt eine, ne, wenn man hat sich auf das Brett eingeschossen, auf das Foil irgendwie, dann ging das hoch, runter und irgendwie hatte ich eine Henne-Position und die musste man sich merken. Da habe ich gedacht, das kannst du doch viel einfacher machen, mach dir auf die Position einfach eine Schlaufe. Und da ich immer nur mit dem linken Fuß vorne fahre, also ne, ich fahre halt immer nur regular und fahre halt Switch zurück und bleibe immer so stehen. Ich kann gar nicht mit dem rechten Fuß fahren. Ich kann es ein bisschen, aber nicht wirklich. Ich fahre immer mit dem linken Fuß vorne. Hatte also immer vorne links eine Schlaufe. Und da habe ich auch nie drüber nachgedacht, eine zweite zu benutzen, weil springen darf ich nicht wegen kaputter Knie. Also fahre ich mit dieser einen Schlaufe, weiß immer, wohin ich mich stellen kann. Und dann habe ich mir bei einer blöden Aktion, da war ich etwas übermütig, bin ich unglücklich hingefallen und habe nach vorne gefallen und habe mir meinen Fuß so dermaßen beim nach vorne fallen überdehnt, dass ich mir den Mittelfuß gebrochen habe.
Na, Uli.
Uli, super. Ne? Paar Wochen Pause, keine OP, aber erstmal so einen dicken Schuh da angehabt. Und dann soll das wieder losgehen. Hat der Arzt gesagt, so kannst du wieder loslegen mit dem Sport, jawohl. Und dann habe ich die Schlaufe abgemacht. Und mit dem Effekt, dass ich erstmal tierisch Probleme hatte beim Anpumpen, weil ich nicht mehr ziehen konnte mit dem Fuß beim Anpumpen. Ich konnte das Brett nicht mehr ziehen und habe also meine Anpumptechnik jetzt darauf umgestellt, dass ich ohne Schlaufe anpuppen kann. Und auch das Fahren und wieder die Position finden auf dem Board war erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich hatte jetzt ja meinen Fixpunkt nicht mehr. Und das dauerte, ja, so 10, 20 Sessions. Und jetzt denke ich nicht mehr drüber nach. Das ist genauso ein Learning gewesen wie alles andere auch. Es ist egal, auf welches Board ich steige, welche Kombination ich da habe, ich brauche keine Schlaufen mehr.
Und beim Wellenabreiten?
Genau das Gleiche. Ich brauche die Schlaufe nicht. Ich auf dem Wellenabreiten, auf dem Stand-Up-Pedalboard Wellenabreiten habe ich auch keine Schlaufe.
Ja, stimmt. Ja, ich auch nicht. Also halt auf dem Wellenreiter und auf dem Subboard auch nicht.
Aber nee, und du brauchst es auf dem Wingfoilboard brauchst du es auch nicht. Du brauchst im Grunde um die Schlaufen dann her eigentlich dann wirklich, wenn du springen möchtest, dann brauchst du sie natürlich. Und Springen ist für mich tabu.
Ja. Gordon, du hast jetzt immer noch Labue-Style.
Ja, genau.
Warum?
Also tatsächlich aus Gewohnheit. Also und auch, weil es mir nämlich genauso geht wie Bernd. Also erstens, ne, als ich angefangen habe ich auch ohne Schlaufen angefangen und habe mir dafür, weil ich eben Angst vor der Schlaufe hatte, dass mir genau das passiert, was Bernd dann irgendwann viel später passiert ist, habe ich mir so eine Markierung aufs Board geschraubt. Also in eine der, ne, habe ich extra sogar gebastelt, so eine dreieckige Plastikschiene, die ich dann eben in eine der Schlaufenlöcher platzieren konnte, ne, also festschrauben konnte. Und dadurch konnte ich immer spüren, wo der Fuß hingehört.
Das ist ein guter Tipp für die Anfänger und fortgeschrittenen Anfänger.
Genau, das ist gar nicht so schwierig. Kriegt man sicherlich auch, was weiß ich, mit Tape wird nicht halten, aber irgendwie so ein Stück Plastik oder sowas, ein Loch durch und dann einfach mit einer Schraube da fixieren, wo man den Fuß normalerweise hat, dann spürt man das und muss halt nicht ständig nach unten schauen. Ne? Weil ich habe dann auch immer nach unten geguckt und wie das so ist, das ist ja viel, auf das man so achten muss als Anfänger. Und ja, das hat mir unheimlich geholfen. Und irgendwann habe ich dann aber doch die Schlaufen angebaut, also diese Y-Schlaufen quasi, zwei vorn. Und die sind auch immer noch genauso drauf. Und inzwischen haben sie auch wieder einen Grund. Also einmal natürlich den Fuß automatisch hat man immer sofort in der richtigen Position auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn ich nämlich dann mir jetzt versuche, krampfhaft wieder anzueignen, auch rechts vorn zu fahren, hilft es mir eben auch wieder genau aus den gleichen Gründen. Ne? So, also eigentlich ist es für mich auch nur eine Orientierung. Ne? Also ich brauche es nicht und wenn ich springen wollen würde, würde mir hinten die Schlaufe fehlen. Ne? Die braucht man dann nämlich eben schon, um das Brett dann vernünftig zu steuern. Genau, also deswegen fahre ich immer noch diesen Labö-Style.
Ach, ich sehe gerade in unserem Beitrag dazu auf unserer Seite sind auch zwei Fotos, einmal von deiner Position, wo man dieses Plastikteil sehen kann, wo du mit dem Fuß vorstehst.
Ja, siehst du? Ja.
Witzig. Genau, guck. Und Gordon, warum hat sich jetzt nie dazu hingerissen, auch die hintere Schlaufe zu montieren?
Ja, eigentlich gleicher Grund wie bei Bernd. Ne? Ich habe eben auch ein bisschen kaputte Gelenke und nicht den Ehrgeiz zu springen. Mein Sohn Jonathan, der versucht das immer wieder zu pushen und mich dahin zu bringen, aber bisher hat er es nicht geschafft. Der hat übrigens die vierte Position sozusagen, ne? Also ganz ohne Labö-Style, dann dein Style und er hat eben quasi vorn und hinten jeweils gerade eine Schlaufe, ne? So dass er links und rechts rum gleichermaßen fahren kann, hat aber eben vorn nur eine Schlaufe. Ne?
Die laufen parallel zu den Rails, zwei Schlaufen.
Richtig.
Er hat einen ganz anderen Trim, ne? Also du hast ja dann ganz anderen Trim im Wing, ne? Und
siehst du auch, wenn er fährt, ne? Der steht ganz anders auf den Boards, als wir das tun. Ja, also er steht quasi immer parallel. Also eigentlich wie ein Wellenreiter, sehr mittig, Füße im Grunde genommen rechtwinklig zum Rail, ne? Oder zu den Rails. So.
Ja. Also ich kann ja nochmal berichten, also ich fahre ja drei Schlaufen und möchte mir das auch jetzt immer mehr wieder angewöhnen, also quasi auch auf meiner falschen Seite zu fahren. Also eigentlich will ich mir das jetzt, zumindest wenn wir hier in Labö fahren, mir verbieten, Switch zu fahren, weil ich das endlich vernünftig lernen will. Weil zum Beispiel auch wenn der Wind jetzt wie am Wochenende von rechts kommt, dann muss das eigentlich sitzen. Das kann eigentlich nicht sein, wenn man schon so lange fährt und sagt, nee, ich kann ja aber nur auf eine andere Seite fahren. Darum möchte ich mich jetzt dazu zwingen, dass ich das kann. Und zu den Schlaufen selber, ja, ich springe natürlich auch gerne so und das macht für mich auch den Reiz aus. Muss aber auch sagen, dass ich glaube ich tierische Schwierigkeiten hätte, erstmal ohne Schlaufen zu fahren, weil ich schon finde, mir helfen die Schlaufen, ne? Weil du ja auch nochmal einen Zug nach oben hast. Also wenn jetzt, wenn du sozusagen das Board hochziehen möchtest, kann ich natürlich hinten aufs Board drücken, aber zeitgleich kann ich ja auch es vorne ziehen und andersrum so, ne? Also ich glaube auch, dass mir das auf der Welle hilft, tatsächlich die Radien und Kurven auch dadurch enger zu fahren, weil ich immer noch so einen gewissen Halt in diesen Schlaufen habe. Ja, und wie gesagt, springen natürlich, ne? Ohne Schlaufen kann man nicht springen. Und wie gesagt, ich habe das auch mal überlegt, ob ich wieder zurückgehen soll, aber ich für mich persönlich sehe kein Vorteil darin. Wobei ich auch tatsächlich die Gefahr sehe, sich doch ja auch schwerwiegende Fußverletzungen zu holen, so, ne? Aber bis jetzt ist immer alles noch glimpflich abgelaufen. Einmal weiß ich noch, da habe ich tatsächlich auch mal echt einen Riesensprung gemacht. Da hat sich aber während des Sprungs bin ich aus der hinteren Fußschlaufe rausgerutscht und kam dann aus der vorderen nicht raus. Und ja, das ist zum Glück echt glimpflich abgelaufen, weil ich in der Luft schon gedacht habe, so, okay, jetzt kannst du dich von deinem Fußgelenk verabschieden, das war's jetzt. So, jetzt ist wahrscheinlich genau das gleiche wie bei Bernd. Aber irgendwie habe ich, ja, es ist einfach Glück gewesen, dass das Board doch noch so aufgekommen ist, dass ich mir das eben nicht verdreht habe.
Ja. Wie eng fährst du deine Schlaufen? Ziemlich eng wahrscheinlich, ne?
Nee, eigentlich also, gar nicht. Nee, okay. Eigentlich eher gar nicht so eng. Also die rutschen komplett über den Spann rüber so. Also du musst sie nicht, beim Wingfoil fährst du die, also ich fahre sie beim Wingfoil nicht so eng wie beim Windsurfen. Beim Windsurfen sitze ich auch tief drin, also auch auf dem Spann, aber da sitzt sie dann ein bisschen enger. Weil ich auch also denn, ich, ja.
Also ich habe meine tatsächlich aus diesen Sicherheitsgründen sehr locker, ne? Also die sind, ich komme da auch bequem mit meinem Neo-Schuh rein und raus, ne? Und löse mich zum Beispiel auch aus den Fußschlaufen, wenn ich weiß, ich fahre jetzt zum Strand und muss gleich abspringen oder sowas, ne?
Dabei ist es bei mir passiert.
Ja, siehst du. Ja. Ja, also das ist vielleicht nochmal eine Empfehlung auch, ne? Also für diejenigen, die sagen, ach, irgendwie ist das, glaube ich, schon ganz gut, macht sie einfach möglichst locker, ne? Wenn sie eh nur im Wesentlichen zur Orientierung dienen oder dann beim Anpumpen so ein bisschen mit unterstützen, würde ich sagen, reicht das auch, wenn die relativ locker sind, sodass man eben mit dem Fuß auch schnell rauskommt. Weil ja. Ich hatte auch ein paar kritische Situationen, wo mir das dann, glaube ich, auch geholfen hat, den Fuß nicht zu verletzen.
Genau, und letztendlich beim Springen auch kann man sich denn in Anführungsstrichen auch da so ein bisschen drin festkrallen, ne? Also wenn du dann nochmal extra tief gehst und dann so ein bisschen die, ja, mache ich das? Doch, mache ich die, so ein bisschen die Füße so, ja, so leicht an, ja, wie so eine Kralle, sag ich mal, so ein bisschen aufstellen. Dadurch sitzen die Schlaufen dann ja auch schon wieder fester am Fuß. Also das geht alles. Ja, ja genau. Und es gibt ja auch verschiedene Arten und von Schlaufen. Also ich persönlich würde jetzt immer Windsurf-Schlaufen empfehlen, weil die einfach ziemlich ja fester sind so und die haben auch so eine Verstellmöglichkeit. Es gibt was diese anderen, das Kite-Schlaufen. Weiß das jemand von euch? Irgendwie diese?
Also
nein, weiß keiner oder?
Also die meisten Wingboard-Hersteller liefern ja auch Schlaufen. Also oft nicht dabei, man muss sie extra bestellen. Aber die sind in der Regel auch verstellbar. Oder du hast dann natürlich auch verschiedene Positionen auf dem Board, ne? Also wo dann die Löcher, wo du dann...
Nee, ich meine aber in der Enge verstellbar, ne? Also es gibt halt so Schlaufen, die kannst du verstellen, indem du sozusagen die, dann musst du sie wieder abschrauben und dann nimmst du die anderen Löcher, die in der Schraube vorgesehen sind. Also sie sind quasi nicht mit so einem Klettverschlusssystem verstellbar. Und es gibt halt die Windsurf-Schlaufen, nenne ich es jetzt mal, die kannst du mit so einem Klettverschlusssystem verstellen. Ja. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Winter mit Schuhen fährst und im Sommer barfuß, dann kann man die entsprechend anpassen, ohne dass du sie nochmal lose schrauben musst. Mhm. Und die sind eigentlich überweg auch fester vom Material her. So,
aber einige haben das. Ich weiß eine Marke, die es ganz sicher hat. Bei den anderen müsste ich jetzt nachgucken, weiß ich nicht. Ja. Aber ne, also einige haben das so verstellbar. Du machst so einen Klettverschluss auf und dann sind quasi die beiden Schlaufenseiten auch per Klettverschluss so übereinander gelegt und dann kannst du lösen und die
genau.
Dann ein bisschen weiter einstellen und machst dann die Lasche wieder zu oben drüber.
Und Bernd, nämlich die Schlaufen, die du mir gegeben hattest, weißt du, für die man dann immer auf so ein Testboard draufpacken kann. Mhm. Die habe ich jetzt gesehen, ist eine zum Beispiel schon gebrochen, wenn du so willst. Da ist ja dann nochmal so eine Plastikverstärkung drin.
Ja.
Und die ist jetzt schon gebrochen bei einer Schaufel.
Aha, dann dürfen wir die Marke jetzt nicht verraten.
Nein. Genau, und dann gibt es noch, bei den Schlaufen gibt es ja nochmal spezielle Schrauben. Da muss man auch ein bisschen drauf achten, dass man da auch die richtigen Schrauben benutzt und vor allen Dingen nicht zu lange Schrauben, weil man dann nämlich Gefahr läuft, dass du nämlich, da sind so Sogenannte Inserts befinden sich, sind ja mit ins Brett da einlaminiert. Mhm. Das sind ja eigentlich Plastik,
Plastikkisten, genau, wo die Schrauben reingedreht werden.
Genau. Und wenn die Schraube zu lang ist, dann geht die Schraube durch die Plastikkiste durch und ist dann quasi im Brett drin und dann wird das Brett undicht und das ist nicht so schön. Mhm. Und dann kommt Wasser ins Brett und dann fängt es an zu delaminieren und so weiter. Ah, genau. Und es gibt ja auch noch diese V-Schlaufen. Für vorne.
Ja.
Ja.
Ja, wollte ich auch nochmal erwähnen.
Die übrigens, ne?
Genau. Die hast du, okay.
Ja.
Und findest du gut?
Ich finde die super, ja. Ich finde die super. Ja. Genau. Also, das passt eben gut, wenn man wirklich mit beiden Seiten wechselweise fahren möchte und so ein Fußwechsel. Also, ich, im Nachhinein ärgere ich mich. Ich konnte zu Beginn auf beiden Seiten gleich gut fahren. Dann habe ich mir das Switchfoot-Fahren angewöhnt, was auch nicht so leicht war erst. Und jetzt kann ich eben, ja, habe ich eben auch diese eine schlechte Seite. Ne? Wenn der Wind von rechts kommt, habe ich Mühe zu starten.
Ja, ja, okay. Bei mir, ich gewöhne mich da schnell dran. Ne? Also wenn ich so einen Ostwindtag habe und bin eine Stunde auf dem Wasser, dann ist es wieder drin. So, ich kann jetzt nicht mit dem rechten Fuß vorne jetzt auch 360er fliegen oder heisen. Oder das ist jetzt nicht so wie mit dem linken Fuß vorne. Aber dieses Höhe ziehen und einfach damit starten und fahren geht schon. Aber das kenne ich auch vom Windsurfen. Ich bin ja auch jahrzehntelang beim Windsurfen fährst ja nicht Switch.
Nee, aber ich finde beim Wingfoilen ist das auch, verlernt man das aber auch.
Ja, also es geht wieder weg. Es geht weg, ne?
Ja. Aber darum will ich das jetzt auch wieder beibehalten. Das muss gehen. Ich will auch springen jetzt auf der Seite. Genau, aber ich habe hier noch eine Frage aufgeschrieben, was den einen oder anderen mit Sicherheit interessieren wird. Wann meint ihr, also wenn man sich jetzt dazu entschieden hat, dass man gerne mit Schlaufen fahren will, so, ne? Ab welcher Könnenstufe kann man da eigentlich mit anfangen? Was meint ihr?
Also wenn ich schon in beide Richtungen sicher fahren fliegen kann und auch die Heise zumindest beherrsche, dann kann das losgehen. Ne? Also dann werden ja viele sagen so, ich habe jetzt Lust auch mal zu springen.
Ja.
Und dann mal los.
Das wäre jetzt auch meine Einschätzung, dass man eigentlich ja, sicher fahren und Heise macht, glaube ich, auch Sinn. Vor allen Dingen, wenn beim Heise lernen, ja, packt man sich ja auch gerne nochmal hin. Und dann ist natürlich die Gefahr, wenn man das Sportgerät noch nicht so gut kennt, sage ich mal, dass man denn dann doch irgendwie wieder blöde da drin hängen bleibt, ne? Ja. In den Schlaufen dann und dass dann doch was Schlimmes passiert. Mhm. Ja. So, Vor- und Nachteile von Schlaufen haben wir eigentlich schon besprochen, ne? Sieht irgendwie auch jeder ein bisschen anders.
Ja, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden, ne? Also die.
Oder sagst du, wenn dir das jetzt mit deinem Fuß nicht passiert wäre?
Dann würde ich immer noch eine Schlaufe da vorne fahren.
Immer nur eine? Also auch nicht hinten denn?
Nee, weil also ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, ich stehe ein bisschen versetzt mit den Füßen. Hab das ja auch gemerkt. Ja, aber das kann man sich antrainieren. Wenn ich jetzt unbedingt, also ich stehe mit dem, ne, ich habe eine Windsurf-Position bei der Schlaufe vorne und habe ja auch hinten auch meine Schlaufe gehabt, weil ich eine Zeit lang auch gegen Anraten meines Arztes gesprungen bin oder es lernen wollte. Dann ist der Trim ja wieder ein anderer, denn die hintere Schlaufe ist ja mittig des Boards. Ich stehe aber ein bisschen weiter in Lee mit dem Fuß, mit dem hinteren.
Ja, hab ich auch. Das habe ich bestimmt, das habe ich gesehen. Mhm. Vor allen Dingen beim Backfahren machst du das.
Ja, genau. Und hab mich einfach so daran gewöhnt. So habe ich den optimalen, so ist für mich jetzt optimal die Einstellung der Druck, um beim Foil meine Manöver zu fliegen. Wenn ich jetzt wieder die Schlaufe mich wieder weiter in den Luft stellen müsste mit dem Fuß, ist der Trim wieder ein ganz anderer. Das ist ungewohnt. Das ist einfach ungewohnt. Das kann man aber auch lernen. Man kann sich da umstellen. Da muss jetzt keine Angst haben. Da muss er einfach mal 2-3 Sessions investieren und dann hat man es drauf.
Also es hat auch noch einen weiteren Vorteil, nämlich wenn du so versetzt stehst, so wie wir beide ja offensichtlich, also wenn das, und da wird ja auch durch diese V-Schlaufen vorne ein bisschen unterstützt, weil der vordere Fuß steht ja dann mehr luftseitig, ne?
Ja.
Und der hintere eben, ne, also du stehst quasi so ein bisschen diagonal auf dem Board.
Ja, du gleichst das aus, genau.
Richtig. Und das hat einen Vorteil, nämlich wenn du dann Switch fährst, musst du den Körper nicht ganz so sehr verdrehen, ne? Ja, beziehungsweise schaffst eben auch besser dicht zu holen, ne? wenn du dann Switch stehst?
Beim Switchfahren stehe ich mit den Füßen schon fast in Fahrtrichtung. So verdrehe ich mich.
Ja, ja, siehst du? Ja. Was auch gut ist.
Um annähernd so Höhe laufen zu können, als würde ich regular stehen. Als würde ich jetzt normal stehen und nicht Switch.
Ja,
weil Switch, ja genau, also du kannst ja unglaublich Höhe ziehen mit dem Foilboard. Wenn du Switch fährst, fehlen dir aber ein paar Grad bei dem Winkel. Das ist nicht möglich.
Das stimmt.
Weil du dich verdrehen musst.
Ja.
So, merken auch ganz viele Leute, dass sie anfangen, wenn sie lernen, Switch zu fahren, dass ihnen danach irgendwie der Rücken verspannt ist.
Ja.
Weil da auf einmal Muskeln entstehen, die der Körper vorher nicht kannte.
Ja, oder einem das Knie weh tut.
Komischerweise, da tut mein Knie nicht weh. Wo ich sowieso sagen muss, das ist der einzige Wassersport, bei dem mir nichts weh tut. Außer mal der Kopf, wenn mir mal einer hinten reinknallt. Aber das ist also.
Das glaube ich. Du hast bestimmt auch mal Muskelkater.
Ja. Ja, wenn die Sessions länger als 2,5 Stunden gehen, dann zieht das schon mal am nächsten Morgen. Das.
Ja, siehste, wollte ich doch.
Elektrolyte.
Also, das ist übrigens auch, finde ich, noch ein Argument dafür, eben regelmäßig zu versuchen. Also ich habe zwei Argumente noch. Erstens.
Oh, da ruft jemand an.
Oh ja. Ich setze das mal fort. Wollen wir weiter? Oder?
Ja, erzähl. Bernd telefoniert.
Bernd ist.
Out of order. Okay. Ja.
Ja,
so ein also Vorteil.
Zwei Argumente für den Laboe-Style und dafür eben sich nicht nur Switchfahren anzugewöhnen. Also ich finde, Switchfahren ist total cool. Das sollte man auch lernen. Das hat viele Vorteile. Aber es ist eben tatsächlich, glaube ich, nicht so richtig gut für die Gelenke, ne? Für den Rücken, für eigentlich fast alle Gelenke, ne? Weil das eben doch eine relativ unnatürliche Position ist, die man dann hat und eben auch sehr einseitig belastend, ne? Weil man eben nur in einer Seite Switch fährt und nicht in die andere auch. Ne? Das heißt, man müsste eigentlich nach dem Sport nochmal Ausgleichsübungen machen für die andere Seite.
Naja, auf jeden Fall. Ne?
Macht man aber dann häufig ja nicht.
Nee, also eigentlich nicht. Also, genau. Eigentlich fängt man dann meistens an mit Bier trinken. Und dann ist einem sowieso alles egal.
Ja, genau. Ja, naja, und das zweite Argument hat Bernd eigentlich auch gerade schon gesagt, ne? Man schafft es natürlich, wenn man beide Seiten gleichermaßen fahren kann, besser in beide Seiten Höhe zu laufen. Ne? Das ist jetzt beim Wing ja nicht ganz so kritisch, weil man ja relativ leicht Höhe ziehen kann, wenn man es erstmal raus hat, so. Das ist nicht ganz so dramatisch, aber manchmal ist es vielleicht doch ganz gut, das zu können. Ne? Also wenn der Wind dann eben so ein bisschen ablandig ist und das ist eben dann nicht die Butterseite. Oder andersrum ist die Switch-Seite, ne? Dann da wechsle ich dann auch bewusst immer den Fuß, ne? Wenn ich das merke, oh, jetzt muss ich da mal ein paar Grad mehr gewinnen, dann tue ich das auch, ne?
Ja, ich auch. Also ich habe ja dann, ich will mir das auch wieder aneignen. Ah, da ist Bernd ist wieder da,
ja, ich
telefoniert.
Entschuldigung.
Genau, ich will mir das nämlich auch aneignen, falls ich denn doch noch irgendwann mal an einem Contest teilnehme, also halt Race oder halt Slalom, dass ich das denn auch kann. Ich glaube, ich werde das aber erstmal nicht mehr machen, an dem Contest teilnehmen. So,
Du, Sven, nächstes Wochenende ist Winger of the Sea, ne?
Weißt du? Ja. Ach, am Wochenende schon?
Ja.
Dieses Wochenende. Also jetzt kommt es.
Kommendes Wochenende. Genau.
Na? Ja, ich überlege mir das nochmal. Ich habe ja letztes Jahr mitgemacht. Ja, genau. Und das ist ja ein Jahr her dann, glaube ich.
Genau, ja. Stimmt. Einjähriges Feiern.
Genau. Ja. Gut. Naja, ich denke nochmal drüber nach. Ich will hier jetzt nichts versprechen. Jetzt kommen wir zur Position der Schlaufen. Wo packe ich die denn hin? Also ich habe ja auf dem Board ganz viele Löcher. So, ne? Ja. Ich kann sie ja ganz nach vorne packen.
Ja.
Oder ich kann sie ja ganz nach hinten packen.
Nicht nach ganz vorne, nicht nach ganz hinten. Ich würde erstmal anfangen, also wenn ich mein Board schon gefahren bin mit meinem Foil und habe für das Foil schon die richtige Position gefunden.
Ja.
Da habe ich wahrscheinlich auch erstmal in der Mitte angefangen. Dann würde ich mit den Schlaufen genau das gleiche tun und die Schlaufen erstmal mittig positionieren und dann mal gucken, was passiert. Und wenn ich das Gefühl habe, das Board steigt mir zu sehr, oder ich komme damit, steigt mir zu sehr, dann muss ich, dann verschraube ich, dann gehe ich eine Position weiter nach vorne und umgekehrt genau in die andere Richtung.
Ja, oder, und da kommen wir nämlich jetzt zum lustigen Zusammenspiel mit dem Foil.
Ja, ich versetze oder das Foil. Oder
ich versetze das Foil, genau. Das, ja, sollen wir das noch, möchtest du das nochmal erklären, wie das funktioniert? Also wenn ich merke, dass, was genau, ich merke, dass das, dass die Spitze geht immer runter und ich muss immer aktiv Druck auf den hinteren Fuß setzen. Was muss ich denn machen? Kommt das Foil hin denn?
Ja, also dann unabhängig von den Schlaufen würde ich das Foil dann ein bisschen weiter nach vorne positionieren.
Genau, ja. Also es ist einfach nur...
Dann kriegt es mehr Anströmung. Ne? Dann kriegt es mehr Lift, das Foil, wenn ich es weiter nach vorne setze.
Genau. Und andersrum natürlich, wenn ich merke, dass ich immer tierisch Druck aufs vordere Bein ausüben muss, dass der Bock mir nicht aus dem Wasser kommt, genau.
Kommt das Foil ein bisschen weiter nach hinten. Also da gibt es jetzt so ein Zusammenspiel, so eine Art Akkord zwischen Foil und Schlaufenposition.
Ja.
Aber optimalerweise habe ich ja schon das Board mit dem Foil schon die optimale Position gefunden. Ohne Schlaufen funktioniert es ja schon. Und dann gucke ich einfach mal runter, wo stehe ich denn mit dem Fuß beim Fahren. Und die Stelle merke ich mir und da positioniere ich meine Schlaufe.
Genau. Also eigentlich, ja, so würde ich auch, also ich würde auch, also ich fahre meine Schlaufen auch immer mittig und regel den Rest dann über die Position des Foils. Natürlich, wenn man halt merkt, dass der Spielraum unten nicht ausreicht, also in der Doppel-US-Box, dann, also wenn ich sage, ich muss mein Foil jetzt aber noch weiter nach vorne packen, das geht aber nicht mehr, dann kann ich natürlich sagen, so, dann versetze ich die Schlaufen jetzt ein bisschen weiter nach hinten.
Aber ich glaube, das ist eigentlich eher selten der Fall, dass das passiert, dass es bis nach vorne oder bis nach ganz hinten ausgereizt ist.
Ja. Ja, ich habe meine, glaube ich, sogar tatsächlich ziemlich weit vorne. Das ist auch was mir gerade so durch den Kopf geschossen ist. Das ist eben auch echt eine Stilfrage so. Ne? Wie ist man so, ja, was hat man für Vorlieben? Also ich weiß zum Beispiel, Bernd, das fand ich schon von Anfang an immer faszinierend. Du hast einen vergleichsweise echt engen Stand und stehst tatsächlich eben häufig auch fast parallel, also fast schon wie auf dem Subboard manchmal.
Ja, genau, das ist mein Surfstil. Ich bin auch immer Longboards gefahren und immer recht aufrecht und war nie so der Shortboarder, der jetzt tief runtergeht und krasse Cutbacks reinknallt, sondern war immer eher irgendwie mit langen Bügen unterwegs und da kann man auch da kann man dann auch mit den Füßen enger zusammenstehen, ne?
Ja.
Aber das ist mehr aus dem Körper raus. Ja.
Du stehst insgesamt eben weiter vorne. Ne? Ich würde behaupten, dein vorderer Fuß steht etwas weiter zurück, jetzt im Vergleich zu Sven, auch zu mir auf jeden Fall.
Ja.
Und auch der hintere weiter vorn.
Ja, das stimmt. Mhm. Ich denke auch immer, wenn ich verschiedene Boards fahre, ne? Verschiedene unterschiedliche Boards fahre, gucke so runter und gucke, Mensch, bei dir ist so viel Heck über. Irgendwas ist bei dir anders als bei den anderen. Mhm. Das ist wirklich, mein hinterer Fuß steht wirklich recht weit vorne.
Also ich weiß ja noch, als Bernd noch Schlaufe gefahren ist, haben wir auch ab und zu dann mal Bretter und so weiter getauscht. Also ich bin da überhaupt nicht drauf klargekommen.
Wie macht er das?
Ja, genau, ich habe es nicht verstanden. Ja,
ist so, ja.
Teilweise irgendwie habe ich den Fuß vor der Schlaufe positioniert und dann ging's für mich denn. Also ganz komisch. Aber und mich ja auch immer gewundert, aber für dich scheint es ja zu funktionieren, weil es auch ganz oft der Fall ist, dass du schon losfährst und ich hänge denn da immer noch. So, verstehe es nicht.
Der
macht komische Sachen, der alte Mann.
Aber das ist eben das. Deswegen gibt es auch kein Universalrezept. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, da müssen die hin. Ne? Selbst wenn du exakt weißt, welches Board, welches Foil. Ja. Es hängt dann von dem Fahrer noch.
Ja, also wenn mich jemand fragt am Strand, wo soll ich das hier anbauen, dann sage ich immer, mach's erstmal in die Mitte.
Genau.
Teste es aus, komm wieder an Land und dann justiere nach. So, das braucht halt einmal ein bisschen Zeit. Und dann, bis man die richtige Einstellung gefunden hat, muss man vielleicht noch ein, zweimal umbauen und dann hat man's raus und dann läuft's. Ne? Und wenn man dann sich ein neues Foil kauft oder ein neues Board kauft, dann werden die Karten immer wieder neu gemischt.
Ja, genau. Da muss man aber auch immer ein bisschen. Das geht aber irgendwann, hat man das aber eigentlich auch ganz gut im Gefühl so, ne?
Ja.
Und vor allen Dingen am Anfang ist das ja auch noch nicht so wichtig, weil dann fährt man eh ohne Schlaufen. Also da kann man ja so dann entsprechend seinen Stand variieren auf dem Board.
Und dann hängt ja auch von den Herstellern ab, ne? Also die haben erstens die Schlaufenposition, die Löcher sind natürlich auch nicht irgendwie standardisiert, ne? Dass die exakt gleich sind bei jedem Board. Und auch die Foilbox, ne? Wenn du die Boards mal auf den Rücken legst, dann siehst du auch, dass die Foilboxen manchmal relativ dicht am Heck sind und manchmal sogar eher Richtung Mitte positioniert.
Ja, ja.
Von der Bordgröße natürlich ab und so weiter. Ne?
Ja, und auch mal kürzer oder länger sind.
Wobei die Dings, also die Position für die Heckschlaufe, sage ich jetzt mal, die ist schon immer über diesem Kasten.
Viel zu weit hinten.
Nee, für dich, ja, genau, für dich. Aber für normale Menschen nicht. So, Freunde, aber also mein Zettel habt ihr erfolgreich abgearbeitet.
Sehr gut.
Das heißt, wir liegen auch gut in der Zeit, weil wir nämlich jetzt alle noch was vorhaben.
Genau.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank wieder für dieses nette Gespräch. Alle Sachen, über die wir uns unterhalten haben und Beiträge und so weiter, kommen wie immer unten in die Shownotes. Ich möchte noch einmal an das Gewinnspiel erinnern, wo ihr eure Vorschläge für Themen für den Podcast bitte abgebt und die Möglichkeit habt, das mehrfach signierte Buch, unser Buch, zu gewinnen. Auch die E-Mail-Adresse kommt nochmal in die Shownotes. Dann würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, ne? Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.